The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 2. April.
Ve'ata koshel hayom. Ata rosh ha'memshala ha'koshel she'haya betoldot Yisrael.
Viele Menschen in Israel haben Sehnsucht. Sie haben Sehnsucht nach Frieden. Sie haben Sehnsucht nach den Geiseln, die in der Gewalt der Hamas sind und deren Schicksal ungewiss ist. Etwa 100 Männer, Frauen, Kinder sind noch in den Fängen der Terroristen, brutal entführt am 7. Oktober. Aber viele haben Sehnsucht nach einer Zukunft ohne Benjamin Netanyahu. Zehntausende dieser Menschen geben dieser Sehnsucht lauthals Ausdruck in diesen Tagen auf den Straßen von Tel Aviv, Jerusalem und Haifa. In Tel Aviv kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Brennende Barrikaden wurden errichtet. Die Polizei antwortete mit Wasserwerfern. Die Demonstranten sind frustriert über ihren 74-jährigen Premier. Sie werfen ihm Versagen vor, was die Verhandlungen mit Hamas über die Geiseln angeht. Er würde mit seiner Kriegstaktik die Freilassung sogar sabotieren, sagen manche. Diese Israelin vor dem Verteidigungsministerium in Tel Aviv sagt dem Sender CBS, die Regierung begehe in Gaza furchtbare Dinge. Nicht in unserem Namen, sagt die Frau, not in our name. Sie fordert den Rücktritt.
This government is doing horrendous things in Gaza, not in our name. And we want the government to take responsibility and resign today, right now.
This war, though, was ignited by Hamas launching its deadly attack on October 7th, slaughtering civilians in their own homes.
Netanyahu lehnt einen Rücktritt ab. Das würde nur das Land lähmen, sagt er. Netanyahu, der nach wie vor in Rafah im Gazastreifen einmarschieren will, sieht sich dem Sieg nah. Was für ihn ein Sieg ist, erklärte er vor Vertretern von IPAC. Das ist eine pro-israelische Lobbygruppe in den USA. Für Netanyahu ist der Sieg die Zerstörung der militärischen und sonstigen Handlungsmöglichkeiten der Hamas.
How do we define victory? We define it as the destruction of Hamas's military and governing capability.
Aber der Rückhalt schrumpft, auch im Ausland. Joe Biden ist auf Distanz gegangen. Der US-Präsident ließ von seinem Sprecher verkünden, dass die US-Regierung gegen einen Einsatz in Rafah ist. In der Stadt leben im Moment 1 Million Palästinenser. Es herrschen Hunger und Not.
A major ground operation there would be a mistake. It would lead to more innocent civilian deaths.
Das Verhältnis zwischen den USA und Israel ist auf einem Tiefpunkt. Der UN-Sicherheitsrat hatte zuletzt ohne Widerstand der USA eine Resolution mit der Forderung nach einer sofortigen Waffenruhe in Gaza verabschiedet, sehr zum Ärger Netanyahus. Er sieht durch diese Resolution die Hamas gestärkt. Netanyahu blies den Besuch einer israelischen Delegation in Washington ab. Die Gespräche mit den USA sollen laut dem Nachrichtenportal Axios nun via Internet-Call weitergehen. Jetzt kommt der innenpolitische Druck auf der Straße hinzu. Die Demonstrationen im Land sollen die größten seit dem 7. Oktober sein. Vor der Knesset, dem Parlament in Jerusalem, haben die Demonstranten Zelte aufgestellt. Sie wollen die ganze Woche weiter demonstrieren, jeden Tag. Wie Benjamin Netanyahu diesen Krieg gegen die Hamas gewinnen will, das ist schwer zu beantworten. Wie er den Krieg aber auf jeden Fall nicht gewinnt, ist klar, wenn ihm der Rückhalt im eigenen Volk und im Weißen Haus fehlt. Netanyahu muss sich bewegen. Es könnte eine Woche der Entscheidung werden für ihn und für ganz Israel. Unsere weiteren Themen heute Morgen. In der aktuellen Folge unseres Literaturpodcasts Edle Federn sprechen die beiden Schriftstellerinnen Julie C. und Julia Frank über die literarische Entdeckung des noch so jungen Jahres, die Kurzgeschichtensammlung Nachbarn – Stories von Diane Oliver.
Diane Oliver? Ja, ist ein Schatz. Ein Schatz, eine Zeitkapsel. Etwas wie eine Flaschenpost aus einer anderen Zeit.
Börsenreporterin Anne Schwedt kennt die wichtigsten Termine der vor uns liegenden Woche an der Wall Street. Wir sind enttäuscht vom etwas lahmen Comeback von Stefan Raab und freuen uns über die Neuinterpretation des Songs You'll Never Walk Alone im Englischen Garten in München. Diane Oliver war Mitte der 60er Jahre eine junge, schwarze, aufstrebende Schriftstellerin in den USA. Sie hatte ein Literaturstipendium an der University of Iowa, doch ein Autounfall riss sie im Alter von nur 23 Jahren aus dem Leben. Und ihr überschaubares Werk geriet in Vergessenheit. Bis man bei der Schwester von Diane Oliver einen Koffer mit vielen ihrer Kurzgeschichten fand. Dieser Glücksfund wurde jetzt unter dem Titel Nachbarn Stories auch hierzulande veröffentlicht. Einen großen Anteil daran hat die Schriftstellerin Julia Frank, die sich sehr dafür engagiert hat. Sie war jetzt zu Gast in unserem The Pioneer Literatur Podcast Edle Federn. Hier stellt sie sich für uns vor.
Also ich bin 1970 in Ost-Berlin geboren und hatte erst überhaupt nicht die Idee, Schriftstellerin zu werden, obwohl ich immer geschrieben habe, seit ich schreiben gelernt habe, als Kind in der Schule. Und dann aber seit 97 erste Romane, Erzählungen veröffentlicht und unter anderem den Deutschen Buchpreis für die Mittagsfrau bekommen und Romane sind verfilmt worden. Aber ich bin keine ausgesprochene Vielschreiberin. Ich schreibe nicht alle zwei Jahre ein neues, umfangreiches Buch. Und ich brauche immer viel Zeit auch zum Leben und zum Lesen. Das Lesen gehört für mich zum Leben dazu. Und so ist mir unter anderem in den letzten Jahren Diane Oliver begegnet. Diane Oliver, ja, ist ein Schatz. Ein Schatz, eine Zeitkapsel. Etwas wie eine Flaschenpost aus einer anderen Zeit. Sie ist 1943 in den USA geboren, ist in der Zeit der Bürgerrechtsbewegung erwachsen geworden, hat angefangen zu studieren. Die Rassentrennung, wie man lange sagte, heute spricht man vornehmlich am liebsten immer alle Worte nur noch auf Englisch aus, damit man gar keinen Fehler macht, die war in den 60er Jahren einfach noch vehement vorhanden. Manche dieser Spuren sind heute noch ähnlich präsent wie damals. Aber wir erfahren hier durch Diane Oliver genau diese Zeit des Umbruchs, in der Recht schon gesprochen wird auf der einen Seite und die alltägliche Kultur des Miteinanders, der Vorurteile, der Gewalt eine ganz andere Sprache spricht.
Und diese Diskrepanz fängt Diane Oliver perfekt in ihren Kurzgeschichten ein, findet auch Julie C., die Gastgeberin von Edle Federn. Wir hören ihre Kurzrezension.
Literatur kann unterhalten, bereichern, erbauen und manchmal kann sie dabei helfen, Dinge zu verstehen, die man zwar schon weiß, die man sich aber trotzdem niemals so richtig vorstellen könnte. Schlicht aus dem Grund, weil man in der betreffenden Situation oder dem betreffenden Zeitalter nicht dabei war. Nachbarn von Diane Oliver gehört definitiv in die letztgenannte Kategorie. Ihre Kurzgeschichten spielen in den USA der 50er und 60er Jahre in Zeiten, als Rassismus und Diskriminierung kein Fehlverhalten im Alltag, sondern ein staats- und gesellschaftsorganisatorisches Prinzip waren. Niemand, der in Deutschland viele Dekaden nach dem Ende des Nationalsozialismus geboren wurde, kann wirklich begreifen, was es bedeutet, wenn ein großer Teil der Gesellschaft von der herrschenden Klasse als besseres Nutzvieh betrachtet und entsprechend behandelt wird. Diane Oliver, die selbst in den Zeiten von Rassentrennung und Bürgerrechtsbewegung groß geworden ist, erschafft die Lebenssituation ihrer Charaktere so plastisch und hautnah, dass man beim Lesen immerhin die Chance bekommt, die aus heutiger Sicht vollkommen absurden Verhältnisse nachzufühlen. Dabei sind Olivers Texte nicht politisch in dem Sinn, dass sie anklagen, fordern oder belehren würden. Diane ist definitiv eine Vertreterin des Showing, not Telling, also jener Kunst, die es wagt, ein Geschehenes möglichst präzise darzustellen, um dann dem Leser die Freiheit zu geben, es selbst zu bewerten. Gerade durch dieses Verfahren treffen die Kurzgeschichten ins Mark. Dass Nachbarn in hervorragender deutscher Übersetzung dieses Jahr herausgegeben wurde, ist ein großes Geschenk. Dass es das einzige literarische Vermächtnis von Diane Oliver ist, ist ein herber Verlust. Was wäre, wenn diese Autorin nicht im Jahr 66 gestorben wäre, sondern die US-amerikanische Geschichte bis heute begleitet hätte? Vielleicht wäre sie neben den vielen weißen Männern wie Philip Ross, John Updike, Thomas Pynchon, T.C. Boyle und Jonathan Franzen die eine weibliche schwarze Erzählerin geworden, deren Werk auf vergleichbare Weise in die Weltliteratur eingegangen wäre.
Und daher gibt es für Julie C. und für Julia Frank nun nur noch eine entscheidende Frage.
Schafft es eine schon verstorbene schwarze Amerikanerin auf unsere Bestsellerlisten? Das interessiert mich aus rein spielerischer Neugier. Qualitativ ist sie vielen Büchern auf der Bestsellerliste weit überlegen.
Ja, da würde ich zustimmen.
Aber das spielt ja nicht immer die entscheidende Rolle. Ich bin wirklich gespannt, weil auch wir lesen mit Vorurteilen. Ja? Lesen wir das Buch eines Weißen, eines Mannes, einer Frau? Lesen wir das Buch eines vor Jahrzehnten Verstorbenen oder eines zeitgenössischen, poppigen Revoluzers der Gegenwart? Ich bin sehr neugierig, aber ich bin sehr zuversichtlich. Ich glaube, dass dieses Buch ein langes Leben bei uns haben wird.
Ja, ich hoffe es. Also natürlich kann Diane Oliver jetzt nicht auf Lesereise gehen und Presseinterviews geben, wenn
aber
das möglich wäre.
Aber wir beide können uns unterhalten über sie.
Das machen wir auch gerade, aber ich glaube trotzdem, dass wenn sie selber sozusagen ihrem Text auch noch Stimme in den Medien verleihen könnte, es wahrscheinlich auch noch mehr Aufmerksamkeit generieren würde. Ich hoffe aber schon auch darauf, könnte ich mir auch vorstellen, dass vielleicht so diese klassische Mund-zu-Mund-Propaganda viel für den Text oder für die Texte arbeiten wird, weil mein Eindruck so ein bisschen ist, dass das genau das ist, was wir auch gerade brauchen,
ja.
Oder? Also ich kann es jetzt nicht so ganz genau auf den Punkt bringen, weil ich da jetzt auch nicht schon 2 Tage drüber nachgedacht habe, aber irgendwie ist so das Gefühl, wir reden halt zurzeit so viel über Rassismus, Antirassismus und überlegen uns in unserer Sprache und so weiter, wie wir Dinge ausdrücken dürfen und so fort. Aber wir tun es halt jetzt und hier.
Mhm.
Und es ist manchmal wie abgelöst von der Geschichte, die das eigentlich hat. Mhm. Also was ist denn vorausgegangen? Wo kommt es her? Wie war es denn tatsächlich damals? Und das finde ich so toll irgendwie, wenn einem das auf so eine Weise nahegebracht wird und dann eben auch noch in wirklich hervorragender literarischer Sprache. Und es ist eben nicht politisch, also man muss sich nicht positionieren, man wird nicht zu einer Haltung aufgefordert oder dazu sich irgendwie, ne, also man darf einfach ihr folgen und
genau.
Das finde ich irgendwie toll, also weil das so selten möglich ist bei diesem sehr heißen Thema, ja, was ja so ein heißer Apfel oder wie sagt man, eine heiße Kartoffel ist, wo man immer Angst hat, gerade auch als Weißer, sich halt irgendwie die Finger zu verbrennen. Und das Gefühl gibt sie einem halt gar nicht, sondern es ist wie so eine Einladung zu sagen, komm in meine Zeit, komm in meine Welt, guck dir die Leute an, geh mit uns, fühl mit uns, spiel mit uns.
Ja,
also
ja.
Es ist wie so eine ganz, sind so weit offene Arme irgendwie. Deswegen,
das finde ich auch.
Und, ja, hoffe ich, dass die Leute sich das weitererzählen und sagen, hier komm, lies das mal.
Ja, also ich hatte das Gefühl wirklich, dass es auch ganz vieles exemplarisch fast erzählt, was doch eine Referenz und eine Resonanz in die Gegenwart hinein bildet.
Sollten Sie Interesse an dem ganzen Gespräch haben und vielleicht auch Diane Oliver noch ein bisschen näher kennenlernen wollen, dann finden Sie die aktuelle Folge von Edle Federn auf thepioneer.de und in unserer Pioneer-App direkt auf Ihrem Handy. Den Link dahin finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Die kennen keinen freien Ostermontag, zumindest nicht die Wall Street. Gestern wurde auch hier gehandelt und Anne Schwedt war mittendrin. Guten Morgen, Anne.
Hi, Chelsea.
Wie ist die Börse in die Woche gestartet?
Indizes schlossen im Minus. Es gab neue Daten aus dem herstellenden Gewerbe und die sind besser ausgefallen als gedacht, was jetzt ja wieder den Anschein macht, dass es der Wirtschaft gut geht. Das hat dann wieder die Angst der Anleger entfacht, dass es die Notenbank mit den Zinssenkungen doch nicht ganz so eilig haben könnte. Nur noch 58% der Marktteilnehmer gehen davon aus, dass wir im Juni die erste Zinssenkung bekommen werden. Der große Verlierer war gestern das Medienunternehmen von Donald Trump. Das war ja vergangene Woche an die Börse gegangen. Da fiel die Aktie um 21%, nachdem das Unternehmen nämlich die Bilanzen von 2023 nachreichte. In dem Jahr stand, wenig überraschend, ein dicker Verlust und zwar von 58 Millionen Dollar. Umsatz wurde nur rund 4 Millionen Dollar gemacht in dem Jahr. Also ein Riesenverlustgeschäft oder auch eine tolle Möglichkeit für Steuerabschreibungen von Donald Trump. So oder so, aber keine Aktie, in die man investieren sollte. Eine genauere Analyse von der Aktie gibt's übrigens auch in meinem aktuellen Investment Briefing Podcast. Also den unbedingt auch mal anhören.
Und Anne, was wird noch wichtig in dieser Woche an der Wall Street?
Also der wichtigste Termin, vor allem mit Blick auf die Frage, wie stark die Wirtschaft denn nun wirklich ist und wann die ersten Zinssenkungen angemessen sein könnten, ist am Freitag. Da kommen nämlich die neuen Arbeitsmarktdaten raus. Experten erwarten, dass im März rund 216.000 neue Jobs geschaffen werden konnten. Das wäre weniger als im Februar. Von der Notenbank gibt es diese Woche auch noch neue Töne. Fed-Chef Jerome Powell spricht am Mittwoch auf einer Wirtschaftsveranstaltung. Quartalszahlen gibt es kaum neue, da sind vielleicht noch Levi Strauss und BlackBerry am Mittwoch interessant. Außerdem gibt es am Dienstag die Auslieferungszahlen von Tesla. Da sind die Erwartungen sehr gering, also positive Überraschungen könnten die Anleger vielleicht noch umstimmen. Am Mittwoch noch spannend das Aktionärstreffen von Disney. Da könnten neue Änderungen in der Führungsetage bekannt gegeben werden. Also doch eine recht interessante Woche, Chelsea.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass der Comeback-Versuch von Stefan Raab nur ein laues Lüftchen auf Instagram war und kein Social-Media-Sturm. 10 Jahre hatte er sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und wollte dann plötzlich bis gestern Morgen 9 Millionen Follower auf Instagram haben.
Stefan, mit den 9 Millionen hat es leider nicht ganz geklappt, aber wir sind nah dran.
Ja, nah dran ist auch vorbei, Elton. Ich mach nichts mehr.
Stimmt so nicht ganz. Sein ehemaliger Showpraktikant Elton überredete ihn dann noch wenigstens doch mal wieder gegen Boxweltmeisterin Regina Halmich zu kämpfen. Die beiden haben vielleicht unterschiedliche Ansichten, wer den Kampf gewinnen wird. Ein riesiges Spektakel wird es aber auf alle Fälle.
Okay, aber eine Rechnung ist noch offen.
Was für eine Rechnung soll denn noch offen sein?
Regina Halmich! Halmich! Du musst noch mal gegen sie boxen.
Ich habe sie schon zweimal vermöbelt, Elton.
Nee. Sie hat dich schon zweimal vermöbelt.
Also am 14. September Raab gegen Halmich, die dritte Auflage dieses deutschen Boxklassikers. Dann werden wir ihn also nach 10 Jahren spätestens wieder auf der Mattscheibe sehen. Da kann schon ein bisschen Wehmut aufkommen, denn abgesehen von seinen lustigen TV-Auftritten, die so beliebt waren, haben wir Stefan Raab auch viele andere Dinge zu verdanken, an die wir uns heute Morgen vielleicht gar nicht mehr so erinnern. Es war nicht nur amüsant bei TV Total, bei der Wok-WM oder beim Pro-7-Turmspringen, sondern auch immer musikalisch. Im Jahr 2000 trat er mit seinem Song Wade Hade Dude da beim Eurovision Song Contest für Deutschland an. Heute wären wir froh über einen 5. Platz wie damals.
Wade Hade Dude da.
Damit waren seine Tage bei dem Eurovision Song Contest aber lang nicht gezählt. Im Jahr 2010 entdeckte Stefan Raab nämlich die junge Sängerin Lena Meyer-Landrut, erkannte ihr Potenzial und brachte sie zum ESC. Ohne ihn hätte Lena wahrscheinlich gar nicht die Chance gehabt, bei dem Wettbewerb aufzutreten. Und siehe da, Lena Meyer-Landrut gewann den ESC mit dem Song Satellite, den Raab übrigens auch mitgeschrieben hat.
Der neue Star ist wieder da. Allein ihr Anblick versetzt viele Journalisten in Hysterie. Wer aber Lena Meyer-Landrut ablichtet, hat fast immer auch ihn mit im Bild. Stefan Raab, der Schattenmann an ihrer Seite. Als Lena hat sie gesiegt. Und das ist auch sein Triumph. Von Beginn an hat er an einen Erfolg geglaubt, anders als viele.
Wenn man lustig sein und singen kann, warum sollte man dann nicht auch andere Sachen können? Wie wär's zum Beispiel mit ein bisschen Politik? Das TV-Duell zwischen Angela Merkel und Peer Steinbrück vor der Wahl 2013 moderierte natürlich niemand anderes als unser Multitalent Stefan Raab.
Wenn Sie ab sofort vielleicht einfach jeden Monat 1 Milliarde zurückzahlen, ja, dann wären wir nur das mal das klar ist, dass die Dimension mal klar ist, dann wären wir bereits 2184 schuldenfrei. Oder ist Ihnen das zu ehrgeizig?
Wir freuen uns, wenn jetzt im September Stefan Raab zumindest erstmal mit einem Boxkampf wieder Fernsehluft schnuppert. Vielleicht macht es ihm ja wieder Spaß und er wird wieder ein wenig aktiver. Voraussetzung sicherlich, Regina Halmich sollte nicht allzu fest zuschlagen.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass man zumindest in der bayerischen Landeshauptstadt als Frau unter keinen Umständen mehr alleine spazieren gehen muss, egal ob alt oder jung. Denn die gebürtige Münchnerin Claire Carrington hat einen Platz für jede in ihrem Programm. Diese hat vor einem Jahr einen Instagram-Account namens Munich Girls Walking and Talking ins Leben gerufen und hilft damit Frauen, die sich einsam fühlen. Dieses Thema wurde bereits von einer Reporterin aus der Sendung München tut gut berichtet, die in der ARD gesendet wird.
Spazieren gehen ist gesund und macht gute Laune. Vor allem, wenn man es in Gesellschaft tut. In der Stadt gibt es ein neues Angebot, was sich, man könnte sagen, zu einem richtigen Trend entwickelt hat. Dabei gehen mehrere hundert Frauen gemeinsam ein Stündchen lang ungefähr spazieren, lernen sich kennen und können in der Stadt neue Freundschaften finden.
Die Idee dafür bekam sie, weil sie während ihres 4-monatigen Aufenthalts in den USA selbst Schwierigkeiten hatte, neue Leute kennenzulernen. Nachdem sie wieder in Deutschland angekommen war, beschloss sie, in München einen Instagram-Account zu starten und anderen Leuten das zu geben, was sie sich selbst gewünscht hätte, als sie in Amerika war. Das Programm ist von einer Frau für Frauen und spielt hier vor allem auch auf das Ziel hin, dass Menschen sich im Alltag mehr unterstützen und zusammenhalten, wenn sich die eine oder andere einsam fühlt. Es soll sich anfühlen wie ein Mädelsabend, halt eben nur am Nachmittag. Hier nochmal ein Ausschnitt aus der TV-Sendung München tut gut.
Der erste Spaziergang fand im Januar statt, mit weitaus mehr Teilnehmerinnen als erwartet.
Also ich hatte gedacht, dass vielleicht maximal 20 Leute kommen. Dann als ich schon bei der Umfrage gesehen habe, dass es immer mehr werden, dachte ich schon, oh Gott, wie viele werden es denn noch? Und dann waren es wirklich so 200. Und damit hätte ich nie gerechnet. Also wirklich, ich war ganz total überrascht und auch total glücklich, auch, dass so viele Leute Interesse haben.
Und jetzt ist es eben soweit. Das Programm ist in vollem Gange und bekommt auch auf Social Media sehr positive Aufmerksamkeit. Ist ja auch klar, diese Idee zeugt wirklich von sehr viel Wohlwollen für die Gesellschaft. Vor allem für diejenigen, die vielleicht an Feiertagen, an denen jeder Zeit mit den Liebsten verbringt, übersehen werden. Niemand sollte sich einsam fühlen. Über die Osterfeiertage war bestimmt der ein oder andere von Ihnen auf einem Familienspaziergang und weiß sicherlich selbst, dass es viel schöner ist, solche Momente nicht alleine zu verbringen. Denn auch die kleinen Dinge im Leben, wie eben ein Spaziergang an einem sonnigen Tag, sind viel schöner, wenn man sie mit anderen teilen kann. Ich wünsche Ihnen jetzt einen gelassenen Start in den neuen Tag. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir hören uns morgen früh hier wieder. Same time, same place.
Todavía falta poco. Sangre de mi sangre, mira mi dolor. Mírate la mano, cada día poco a poco. Dejaré que sane este dolor en mi corazón.